Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Stimme des Sports, dem Podcast der Sportregion Stuttgart. Mein Name ist Debbie und anlässlich der Fußballweltmeisterschaft haben wir einen Special-Podcast mit Tom Weller, den ich jetzt wieder bei mir am Mikro begrüßen darf. Hi.
Hallo Debbie, grüß dich.
Hi Tom, guten Morgen. Bei dir ist relativ früh, ne?
Guten Morgen, ja, relativ früh. Mir extra heute einen Wecker gestellt, dass wir das irgendwie schaffen, uns heute nochmal zusammen zu callen, weil heute mein so erster richtig, richtig freier Tag ist. Ich mal guck, was damit heute noch anfangen bei irgendwie 38 Grad Außentemperatur. Das Wetter aus Deutschland hat es jetzt auch nach Amerika geschafft, die Hitze. Und freue mich, was du mir heute alles wieder so zu erzählen hast.
Ja, ich habe gehört, dass beim letzten Mal unsere Verbindung nicht ganz so toll war. Da merkt man doch den Ozean zwischen uns beiden hin und wieder. Ich hoffe, dass es diesmal besser ist. Wahr, ja. Allerdings darf ich jetzt eine kleine Anekdote aus meinem persönlichen Leben erzählen. Denn ich bin so ein typischer Fall von, ich kann nicht Nein sagen. Und ich wurde eingeladen, bei einer Bürgerwerkstatt mitzuwirken zum Thema Mobilfunkmast in meinem Wohnort, den wir leider nicht haben und worüber es sehr emotionale Streitigkeiten gibt, sage ich jetzt mal. Ab und an ganz spaßig bei diesen Terminen. Es ist für mich ein bisschen schwierig, da andere Menschen ein bisschen runterzuholen, weil es doch wirklich sehr, sehr emotional aufgeladen ist und persönlich wird. Auf jeden Fall sind die alle der Meinung, dass man gar keinen Mobilfunkmasten braucht, weil man hätte ja zu Hause WLAN. Leider ist es aber so, dass wir ein Gewitter hatten und vorgestern der Blitz in unseren Verteilerkasten eingeschlagen ist, weshalb ich jetzt erneut nicht mit WLAN dienen kann. Und über den guten Mobilfunkmasten hier im Ort oder nicht hier im Ort, sondern im Nachbarort versuchen muss, diese Folge aufzunehmen. Ich hoffe, es klappt.
Bisher bin ich da sehr, 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 sehr guter Dinge.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, wir sehen uns, deswegen kann man auch sehen, ob der andere das gehört hat und prozessiert hat, was der andere gerade gesagt hat.
Das stimmt.
Prozessieren ist, glaube ich, ein guter Punkt. Wir hatten einiges zu prozessieren in unseren Köpfen hier als Fußball Deutschland. Du warst live dabei,
Tom. Das stimmt, nachts um eins. Ich war live dabei, ja. Wie war es denn für dich? So nachts um halb, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es denn dann war. Hast du das Spiel überhaupt komplett angeschaut? Ich habe jetzt schon von einigen gehört, die irgendwann gesagt haben, ganz ehrlich, ich muss morgen auch wieder arbeiten. Ich muss aufstehen, so oder so. Jetzt ist er irgendwann mal gut hier mit Elfmeterschießen und Verlängerung und Ball hin und her Geschiebe. Hast du bis zum bitteren Ende ausgehalten und wie viel Uhr warst denn da in Deutschland?
Also ich habe in der Tat bis zum bitteren Ende ausgehalten und ich habe irgendwie so ein, anscheinend habe ich eine, wie nennt man das, wahrsagerische Fähigkeit. Denn in der 40. Minute saßen wir draußen natürlich auf der Terrasse, um drinnen Fußball zu gucken. Und ich sage zu meinem Mann, also ich glaube, dass jetzt in der ersten Halbzeit relativ spät noch ein Tor fällt. Und ich habe die Befürchtung, es ist nicht für Deutschland. Ich habe meinen Satz nicht mal richtig beendet. Da fiel das Tor für Paraguay. Und dann sagte ich glaube aber, dass in der zweiten Halbzeit relativ früh noch ein Tor fällt. Und ich glaube, das ist dann für Deutschland. Und vor dem Spiel habe ich gesagt, oh, weißt du, jetzt waren die ersten beiden Spiele so nah an der Verlängerung. Oh, ich habe die Befürchtung, dass Deutschland in die Verlängerung kommt und ins Elfmeterschießen. Und während des Elfmeterschießens habe ich mir schon überlegt, wie ich unseren Podcast eröffnen soll, so nach dem Thema, ein Spiel dauert 90 Minuten und am Ende gewinnt immer Deutschland. Und dann war das Spiel vorbei. Ich glaube, ich weiß nicht, es war 2:30. Und es war alles doof.
Ja, das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen. Bei uns war es zum Glück noch nicht 1:30 nachts, aber es war irgendwie trotzdem alles doof, weil klar hat man davor so ein bisschen mit Kollegen hin und her gefrötzelt und irgendwie so, ja, und die Deutschen fliegen raus, die sind einfach irgendwie dieses Jahr nicht gut und schau dir mal an, was sie dann der ersten und zweiten Halbzeit gemacht haben und das war alles nix. Aber wünschen tut sich's ja trotzdem keiner, so ehrlich muss man ja mal sein. Also man will ja trotzdem irgendwie, dass die deutsche Mannschaft so lang wie möglich irgendwie erfolgreich bei dieser WM teilnimmt. Und als die dann da tatsächlich im Elfmeterschießen gegen Paraguay verloren haben, dann hat sich jeder so ein bisschen angeguckt und kurz gefragt, ob das jetzt wirklich hier irgendwie gerade passiert ist. Keiner konnte so richtig glauben. Ja, alles ein bisschen surreal. Die Fans konnten es auch nicht so richtig fassen. Ich bin da noch rum und hab ein paar Fans fotografiert. Dann kam auch noch Nagelsmann dann zu den Interviews bei Magenta und beim ZDF, wo es ja dann durchaus auch spannende Bilder gegeben hat, wenn er da neben Jürgen Klopp steht, die vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten auch noch mal spannend werden können. Ja, und wir mussten ja danach dann noch 4 Stunden wieder in unsere Unterkunft fahren. Ich meine, das Spiel war ja in Boston. Boston ist so 350 Kilometer von New York entfernt. Also das war schon auch für uns ein Ritt, bis wir dann irgendwie morgens um 2 Uhr wieder in der Unterkunft waren. Und ja, die Stimmung war schon mal besser, egal ob irgendwie danach im Stadion, im Pressecenter oder dann auch im Auto. Irgendwie, ja, war es komisch und so richtig glauben konnte es irgendwie, glaube ich, auch erstmal keiner, weil so richtig vorstellen sich das auch einfach keiner konnte, dass jetzt wirklich da irgendwie gegen Paraguay im 16. Finale der Fußball-WM ausgeschieden wird. Bisschen surreal, ehrlicherweise. Die Holländer haben es uns dann ja gleich nachgemacht, aber ja.
Lass uns mal ein bisschen über das Spiel reden. Ich möchte in der Tat ein bisschen eine Lanze brechen, weil ich finde, dass sie im Vergleich zum Ecuador-Spiel doch die Zweikämpfe mit deutlich mehr Nachdruck versucht haben zu gewinnen. Also das Zweikampfverhalten war schon deutlich besser, fand ich jetzt.
Vom Gefühl her würde ich dir da zustimmen. Ich kann es aber tatsächlich nicht so richtig einschätzen. Das ist dann immer so, egal mit wem ich spreche, die dann sagen, wo hast du hier gesehen, den Zweikampf und da das Handspiel oder auch das Foul. Hast du dir mal das Foul angeguckt dann von dem, ich glaube, Waldemar Anton war's. Nee, ehrlich, ich weiß nicht, weil ich fotografiert habe in dem Moment. Also ich stehe ja da nicht und gucke mir irgendwie das Spiel an auf einer Leinwand oder halt im Stadion und gucke mal ab und zu auf die Leinwand hoch. Natürlich sieht man diese Situation dann auch nochmal auf der Leinwand im Videobeweis, hat ja aber währenddessen trotzdem viel zu tun. Also ja, es war klar, die Deutschen waren irgendwie drückend, die Deutschen hatten wahrscheinlich deutlich mehr Ballbesitz. Ich fand auch, dass gefühlt nicht so viele Bälle auch ins Leere gegangen sind. Das Zweikampfverhalten besser war, aber wie sich das jetzt während des Spiels genau geäußert hat, das kann ich dir jetzt nicht 100% an irgendwelchen Situationen belegen. Keine Ahnung, ich hatte beide Hälften direkt den Leroy Sané vor mir. Ja, wo ich auch nicht weiß, ob das dann so glücklich ist. Ich weiß gar nicht, ob seine Leistung dann zum Schluss so schlecht war, aber wenn man dann natürlich auch nicht den ultimativen Support von seinem Team kriegt und immer wieder die Seite hoch und runter flitzt und dann irgendwie keine Anspielstation hat und den Ball halt wieder zurückspielt. Das ist mir jetzt so aufgefallen, einfach weil ich den oft vor der Linse hatte. Könnte deshalb aber nie beurteilen, dass ich jetzt sage, wow, Leroy Sané hat eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht oder dementsprechend andere Spieler nicht, weil die Bälle nicht richtig in die Box geflankt wurden oder wie auch immer. Das sind dann so Sachen, die dann eher, die ich eher gar nicht sehen kann, die du ja vielleicht auch aus dem TV-Bild mit einer Übersicht, mit noch einem Kommentator deutlich besser sehen kannst. Aber ja, im Vergleich zum Ecuador-Spiel, das stimmt schon, war es zumindest ein bisschen griffiger, dass es trotzdem nicht gegen Paraguay natürlich reicht für ein Weiterkommen. Das ist trotzdem sehr schade.
Dem kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Ich habe heute ein LinkedIn-Posting von Oliver Kahn gelesen, das ich ganz interessant fand. Denn Also, dass er überhaupt sich äußert, fand ich schon interessant.
Ja,
Und was er
finde ich
gesagt
auch.
hat,
Also
das
ohne
war,
das LinkedIn Posten
tatsächlich.
jetzt gelesen zu haben.
Ich möchte jetzt gar nicht das alles vorlesen, tatsächlich. Aber ich habe es gerade gelesen und dachte mir, dass es doch sehr, ja, wie so ein. Ich kann das gar nicht genau beschreiben. Das klingt so poetisch, was er geschrieben hat. Würde jetzt mal versuchen, zumindest einen Satz vorzulesen, wenn das mit meinem Mobilfunknetz hier zu Hause funktioniert.
Da bin ich mal gespannt. Ja, ich habe nur gehört, dass er irgendwie den Nagelsmann sogar in Schutz nimmt und da einige Medien doch fast schon verwundert drüber waren.
Also, er hat tatsächlich eine einzelne Szene sehr deutlich herausgestellt, die er tatsächlich als aufschlussreichste wahrgenommen hat oder empfindet, nämlich, dass in der Verlängerung Joshua Kimmich nach Schützen für das Elfmeterschießen gesucht hat. Ich meine, das haben wir alle hinterher so ein bisschen auch online gesehen und dass er in dem Moment ja keinen Freiwilligen gefunden hat. Oder die Leute ja sehr, die Jungs waren sehr behäbig in der Entscheidung, ja, ich schieße einen Elfmeter.
Ja, zurückhaltend, ja.
Oliver Kahn schreibt hier, für mich war das der aufschlussreichste Moment dieses Ausscheidens. Eine Spitzenmannschaft sucht in diesem Augenblick keine Freiwilligen. Sie hat Spieler, die den Ball verlangen. Und dann ist es
Hat er nicht
natürlich schon
Unrecht, würde ich sagen.
eine Einstellungssache. Er schreibt dann weiter, man sucht jetzt nach einem großen Heilsbringer, aber vielleicht ist es auch eine generelle Einstellungsgeschichte. Was ist Spitzensport? Was ist Spitzenleistung? Bin ich bereit für die Spitzenleistung Opfer zu bringen? Wie zum Beispiel
Ja.
Verzicht, was uns ja zur nächsten großen Diskussion bringt, nämlich Lothar Matthäus hat die, glaube ich, angestoßen, dass er weiß, dass es da Unmut drüber gab im Team, dass alle irgendwie diese Family Days und wer ist wo mitgeflogen und wer musste Linie fliegen und wer durfte im Privatjet mit der Mannschaft mitfliegen an Family and Friends, dass das tatsächlich für Unmut gesorgt hat. Und ich glaube auch, dass es in Deutschland nicht unbedingt auf Verständnis stößt, wenn man jetzt 2 Wochen in Amerika ist und nach 1,5 Wochen sofort ein Family Day braucht, obwohl man sich eigentlich auf dieses Tournament konzentrieren soll, muss, kann. Und ich verstehe aber auch die andere Seite, die dann sagt, ja, also wir wollen es den Spielern ja so angenehm wie möglich machen und sie sollen sich wohlfühlen und nur dann können sie Top-Leistung abrufen. Aber das eine beißt ja das andere.
Das stimmt, ja. Diesen Zwiespalt hat man ja immer irgendwie. Ja, finde ich auch irgendwo schwierig. Also ich habe die Diskussion jetzt aktiv nicht mitbekommen. Aber ja, dann immer diese Families, heute dürfen Families ins Camp, morgen dürfen sie wieder nicht ins Camp und heute dürfen sie mitfliegen. Und das ist ja selbst dann Spieler danach. Mal dürfen sie zu den Families, dann dürfen sie immer offiziell nicht zu den Families, sondern erst, wenn dann alle gefühlt Medienvertreter aus dem Stadion raus sind. Es war das erste Mal, zum Beispiel jetzt auch beim Spiel in Boston gegen Paraguay, dass wir von den Security-Mitarbeitern verboten bekommen haben, danach dann auch diese Szenen zu fotografieren, was ja bisher auch dann immer noch wieder passiert ist, wenn dann die Spieler irgendwie zu ihren Families gehen und da nochmal irgendwie mit denen ein bisschen quatschen oder so. Das wurde uns dieses Mal verboten, wird aber auch bei anderen Mannschaften verboten. Also bei den Engländern wurde es genauso verboten. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Vorgehen der FIFA, da auch Spieler und Familien zu schützen, weil natürlich da auch Kleinkinder etc. pp. Dabei sind. Also ich kann das schon auch in einer gewissen Weise nachvollziehen. Ja, ich meine, ich bin jetzt auch schon seit 4 Wochen unterwegs fast. Ich hatte auch noch kein Family Day. Und ich muss trotzdem auch noch immer meine Leistung bringen, irgendwie jeden Tag. Da wird
Ja,
halt dann
voll
auch mal
wahr.
irgendwie in die Heimat telefoniert und geskypt. Und ja, fragt jetzt auch keiner mal, ob irgendwie hier meine Familie mal vorbeikommen will für 2 Tage, weil ich mich vielleicht mal wieder mit denen treffen wollen würde.
Ich fand das am Anfang schon so witzig, als die Experten hier in der deutschen Medienlandschaft gefragt worden sind, was sie denn damals gemacht haben, als sie noch aktiv waren. Und dann haben die alle erzählt, sie hätten PlayStation gespielt. Und ich habe noch nie meine PlayStation irgendwo hin, also geschweige denn, dass ich eine hätte, aber ich habe die auch noch nie, hätte die, wäre auch noch nie auf den Gedanken gekommen, die irgendwo hin mitzunehmen. Allein das fand ich schon so, okay, war lustig.
Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Es wird dann immer recht schnell natürlich jetzt auch durch diese Medien. Ich meine, wenn man ja nur alleine mal diesen ganzen, ich will es jetzt mal Hype oder dieses ganze Thema allein um die Frau von Julian Nagelsmann auch nimmt, die dann da wieder mit ihm im Teambasecamp irgendwie Fahrrad fährt, dann sitzt sie wieder auf der Tribüne, dann also was ja da auch allein für eine mediale Aufmerksamkeit drum gemacht wird. Ich meine, jetzt ist der letzte Erfolg der deutschen Nationalmannschaft in einem WM-Endrundenspiel doch eine Weile her. Das war das WM-Finale 2014 gegen Brasilien, das man gewonnen hat in der K.O.-Runde. Kann ich mich aber damals tatsächlich nicht ganz so extrem dran erinnern, dass da irgendwie, keine Ahnung, dann Jogi Löw jeden zweiten Tag mit seiner Frau am Strand spazieren gegangen ist oder, ich weiß es nicht, ob das damals auch schon so präsent war oder ob sich da einfach auch in den letzten Jahren extrem was anders entwickelt hat. Ich meine, damals sind dann irgendwie Thomas Müller mit dem Helikopter zum Golfen ausgebrochen. Ja, das ist irgendwie auch mal eine witzige Geschichte. Aber keine Ahnung, da fand ich irgendwie dieses ganze Drumherum nicht ganz so präsent, wie es jetzt dann immer aufgeblasen wird. Natürlich vor allem auch durch die Medien, ja.
Und das kritisieren ja jetzt doch viele, dass die Medien sehr, sehr harsch vorgehen. Und auch jetzt, ich finde auch jetzt beim ganzen Thema Nagelsmann sehr, sehr viel Druck aufbauen. Also klar, ich glaube, wir wissen alle, es muss irgendwas passieren. Aber ich glaube, weder der DFB noch die Bild-Zeitung, noch die deutsche Sportmedienlandschaft, noch die 84 Millionen Bundestrainer, die wir in dem Land haben, wissen, was der DFB jetzt machen muss. Also das ist schon nur zu sagen, der Nagelsmann muss weg, weil aus Grund XYZ ist halt auch einfach, also für meine Begriffe, einfach unheimlich einfach gedacht.
Selbstverständlich, aber so ist es ja leider oft. Das ist ja genau die gleiche Thematik, die man jetzt immer wieder hatte mit, na, der UNDAF muss spielen. Ja, das lässt sich von außen immer alleine sagen. Oder man hätte das anders müssen oder der sagt, nee, darf nicht mehr spielen oder wie auch immer. Das ist ja schon ein riesen, riesen Komplex, wo wir ja nur die absolut kleine Spitze irgendwie des Eisbergs überhalb des Wassers sehen, was da wirklich ja alles dann intern auch für Prozesse laufen, was da für Strategien, Ideen dahinter stehen. Da haben wir doch alle gar nicht wirklich eine Ahnung. Deshalb finde ich das jetzt auch sehr, sehr einfach zu sagen, irgendwie da muss jetzt ein großer Wechsel kommen und Jürgen Klopp steht in den Startlöchern und überhaupt, aber ja, ist natürlich dann auch ein gefundenes Fressen nach so einem Debakel für die deutschen Fußballer, dass da natürlich alle Medien auch drauf aufspringen und irgendwann dann vielleicht auch der Druck von den Medien so hoch ist, dass man dem gar nicht mehr wirklich standhalten kann. Und das ist die Frage, ob das dann so gut ist, ehrlicherweise, ja.
Ja, das, wie du sagst, ist genau dieselbe Geschichte wie mit UNDAF. Wobei das Einzige, was ich jetzt tatsächlich ankreiden würde, und ich glaube auch, dass Fritzi hat das auch ziemlich zur Weißglut gebracht, würde ich jetzt mal sagen, da ist die richtig, richtig hochgegangen, hat die Geschichte mit Wolte Maaté doch nochmal rausgestellt. Ich glaube, so emotional habe ich Fritzi selten, selten auf der Couch des ZDF gesehen. Die dann auch die Worte gesagt hat, man hat ihn gekillt. Also das war schon heftig. Ich kann es aber völlig nachvollziehen, weil du kannst halt nicht einen Spieler, der zum ersten Mal bei einer WM spielt, in der 88. Minute aufs Feld schicken und dann noch sagen, ja gut, also er kickt jetzt hoffentlich noch den Elfer, den macht er hoffentlich jetzt noch rein. Das ist tatsächlich was, das würde ich ihm so ein bisschen ankreiden, weil das fand ich auch nicht in Ordnung.
Okay.
Hättest du jetzt nicht gemacht.
Na, habe ich mir tatsächlich, also die Diskussion habe ich nicht mitgekriegt und habe ich mir ehrlicherweise gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber wenn du das natürlich so erzählst, ist es ja schon eine richtig, richtig krasse Situation irgendwie für den Woltemal dann gewesen. Das stimmt schon, ja. Aber Gedanken, ob man das dann nachher irgendwie ankreiden kann und ob das wichtig war, hätte man ihn lieber draußen lassen sollen. Weiß ich nicht, was ich da für eine Meinung zu hab überhaupt, weil mir das bisher tatsächlich, also das ist irgendwie völlig an mir vorbei. Diese Diskussion.
Ich kann's dir ja noch mal so ein bisschen wiedergeben. Es war, sie saß da und wurde natürlich zum Spiel befragt und sagt dann, sie findet das alles so ein bisschen bezeichnend. Es ist alles so, ja, dass dann auch das Tor nicht gegeben wird und wegen so einem Nicht-Foul und das hat sich dann irgendwie alles so ein bisschen negativ verselbstständigt. Und dann hole ich ein Voltemate, zum Beispiel, hat sie so gesagt, in der 88. Minute, schick ihn da zum ersten Mal auf die WM-Fläche, zum Beispiel, wenn ich eh schon weiß, es geht in die Verlängerung und meine Wechsel haben vorher nicht funktioniert, die Dynamik von der Startelf hat nicht funktioniert und so weiter. Schick ihn dann da drauf und natürlich ist es, wiederhole jetzt genau, was sie gesagt hat, natürlich ist es ein hochbezahlter Spieler und natürlich kann der Elfmeter am laufenden Band kicken, aber halt nicht bei einer Weltmeisterschaft, weil das einfach nochmal was ganz, ganz anderes ist. Und das finde ich halt für ihn als Spieler auch einfach ultra schade. Und dann hat sie gesagt, der wurde gekillt. Und dann hat Katrin Müller-Hohenstein nachgefragt und hat gesagt, von wem wurde er gekillt? Und sie sagt, vom Trainer und seinem Team.
Krass, ja. Also habe ich mir, wie gesagt, tatsächlich so nie Gedanken drüber gemacht. Kann das schon irgendwo verstehen, das Argument. Auf der anderen Seite natürlich auch dann das, was sie sagt, ja, hochbezahlter Spieler und der, keine Ahnung, wenn du siehst, wie der sonst Elfmeter schießt, dann funktioniert es ja auch, aber ja, in so einer Situation steckst du, glaube ich, als Spieler, um dann für dein Land bei einer WM zu spielen, dann noch einen Elfmeter schießen zu müssen, halt auch nicht jeden Tag, da ist das im Verein vielleicht dann doch was anderes, ja. Und dann zu sagen, er wurde da vom Trainerteam gekillt, kann ich zumindest nachvollziehen, ohne das jetzt einschätzen zu können, ob ich das tatsächlich genauso sehe oder nicht. Aber das, also klingt für mich jetzt trotzdem erstmal schlüssig, das irgendwie so wiederzugeben. Ja, und auf der anderen Seite musst du natürlich auch in der Situation, 88. Minute, du hast nochmal eine halbe Stunde vor dir, hast irgendwie genau noch einen Stürmer auf der Bank, der da halt in der Liga irgendwie, keine Ahnung, wie viel Buden knipst. Hätte ich ihn als Trainer draußen gelassen, weil ich gesagt habe, oh nee, nachher macht der noch hier seine Fehler, muss der vielleicht dann auch in dem Moment alles auf eine Karte setzen. Weil wir nicht wissen, wie viele Leute danach gekommen wären, wenn er nicht eingesetzt worden wäre, und gesagt hat, ja, guck mal, hier, das ist doch klar, und den Voltemar, den lässt er wieder auf der Bank. Also, der hat ja nicht mehr eine Chance, irgendwie noch zu spielen. Das ist ja immer dann die andere Seite der Medaille. Ich meine, jetzt ist es ja auch nicht gut gegangen. Hätte der Kollege einfach den Elfmeter getroffen, was mit Sicherheit jetzt kein einfaches Unterfangen ist in so einer Drucksituation, hätte jeder gesagt, guck dir den mal an, was für eine Maschine. Kommt da rein, 88. Minute, feuert das Ding nachher noch einen Elfmeter rein. Krasses Debüt. Ist halt immer so ein bisschen, ja, schwierig.
Gerade deshalb ist es vielleicht auch so bezeichnend für das Spiel. Vielleicht ist es auch Müssten wir weg oder müsste der Bundestrainer oder der, dieser ganze, ich weiß nicht, das ist jetzt sehr laienhaft gesagt und natürlich von einer Frau wird das eventuell auch nicht so ernst genommen, aber müssten wir ein bisschen wegkommen, die einzelnen guten Spieler, also nicht nur die besten, die 11 besten Fußballer, die wir in Deutschland haben, aufzustellen, sondern die 11 Spieler nehmen, die zusammen den besten Fußball spielen können. Und da hat mir so diese Synergie, die die Jungs in Stuttgart hatten, tatsächlich ein bisschen gefehlt. Ich hätte,
und
hätte
das ist,
mir...
Und also, das ist das, was ja...
Ja?
Nee, das ist das, was mir schon auch aufgefallen ist, wenn man jetzt auch wieder Parallelen zieht zu der EM 2024. Da hattest du einfach ein Stuttgart, das im Vereinsfußball extrem erfolgreich war. Du hattest ein Bayer Leverkusen, die im Vereinsfußball extrem erfolgreich waren. Und hast da natürlich dann auch Spieler mit einem, oder viele Spieler mit Momentum, die du dann irgendwie einsetzen kannst, die vielleicht individuell gar nicht jetzt wie einen, keine Ahnung, um das international zu vergleichen, wie einen Mbappé oder Haaland, da die Riesengrößen sind, oder einen Messi oder wie auch immer, aber halt im Team zusammen funktionieren. Und das stimmt schon, das ist das, was mir dieses Mal gefehlt hat. Diesmal hast du wieder, ja klar, der muss mit und der muss mit und der muss mit, ob das nachher da irgendwie zusammengepasst hat. Mit Sicherheit haben sich da viele, viele Leute im Trainerteam rund um den DFB viele, viele schlaue Gedanken zugemacht. Aber am Ende, das, was man auf dem Platz gesehen hat, hat sich schon deutlich, fand ich, von dem unterschieden, wie noch ein Auftreten 2024 war.
Ja. Umso tragischer ist ja eigentlich auch, ich glaube, Philipp Lahm hat es gestern gesagt, in einer Pressekonferenz anlässlich eines Golfturniers in München, wie sehr ihn dieses Ausscheiden doch trifft und dass es ihn deutlich mehr trifft als die anderen Ausscheiden die Jahre davor. Und dann hat er so gesagt, es ist doch schade, dass die Kinder heute einfach dieses Spiel auch Deutschland-Frankreich am Samstag nicht erleben werden. Das, also mal allein abgesehen von den Uhrzeiten, aber weißt du, als wir klein waren, Was war das für ein toller Vibe, als wir, also ich weiß es noch, dass ich 2006 durch Stuttgart gelaufen bin.
Absolut.
Und es war der absolute Wahnsinn. Und die Jungs waren unsere Helden. Es gab ein Lied von Xavier Naidoo, den man ja jetzt heute jetzt nicht mehr so hören sollte, darf. Aber das hieß oder heißt immer noch Danke. Und das hat er damals den Sommerhelden-Jungs von 2006 gewidmet. Und selbst wenn ich dieses Lied heute noch höre, läuft mir am ganzen Körper Gänsehaut runter. Und ich war damals, wie alt war ich 2006? 15. Also,
ja.
Das ist genau die Zeit, die Kinder jetzt heute eigentlich auch gehabt hätten, um ihr Fansein, ihre Helden so ein bisschen zu fühlen, dieses Sommermärchen, was wir damals hatten, auch 2002. Und das ist alles so... Und das ist jetzt halt total weg. Und das ist tatsächlich was ich als super, super schade empfinde.
Das absolut, absolut. Weil einfach früher die Nationalmannschaft, fand ich, schon auch einen ganz anderen Stellenwert hatte. Also egal, ob das dann, wie du sagst, 2006 war oder danach auch 2010, wo man ja auch nicht immer bis in die Spitze erfolgreich war. Klar, dann irgendwie 2014 mit dem Weltmeistertitel. Was war irgendwie immer klar? Irgendwie jetzt ist WM, die Deutschen und boah, dann irgendwie mal Spiel gegen England oder hier mal die Portugiesen weggehauen oder was auch immer. Es war immer irgendwie
Argentinien
die deutsche
damals, glaube ich,
Mannschaft
war 2006.
Argentinien, genau, 2006 im Viertelfinale, ja. Die deutsche Mannschaft, die war irgendwie was. Und heute zittern wir nachts um 2:30 gegen Paraguay, kein Mensch sieht's und man scheidet nachher aus. Ich meine, wenn du 15 bist, hast du eigentlich noch keine erfolgreiche Nationalmannschaft gesehen. Außer vielleicht bei der EM vor 2 Jahren, was wirklich auch ein bitteres Ausscheiden war. Und man das erste Mal ja auch wieder so ein bisschen diese Stimmung und diese Euphorie hochkam. Und ich glaube, das ist nachher auch das, wonach man sich sehnt. Ich glaube, man sehnt sich gar nicht so sehr nach dem maximalen Erfolg, sondern man sehnt sich so ein bisschen wieder nach dieser Stimmung. Vor allem die damals das schon 2014, 2006 bei den wirklich großen Turnieren miterlebt haben, sehen sich, glaube ich, eher die Leute wieder nach dieser Stimmung, nach dieser Euphorie um dieses Fußball, um dieses Event, Fußball-Weltmeisterschaft, Fußball-Europameisterschaft, die einfach in den letzten Jahren mit einem Ausscheiden in der Vorrunde bei der WM in Russland, bei der WM in Katar einfach so nicht aufgekommen ist und da so viele Nebengeräusche laut geworden sind, egal ob das dann ein Teamcamp 2018 war, wo man nicht zufrieden war, 2022 politische Diskussionen rund um dieses Turnier. Da ging es eigentlich nicht mehr um das, worum es eigentlich gehen sollte, ums Fußballspielen. Und ich glaube, danach sehen sich die Menschen oder sehen sich die Leute vor allem die das, glaube ich, wie gesagt, 2006, 2010, 2014 mitbekommen haben und jetzt einfach merken, okay, irgendwie die letzten 10, 12 Jahre gibt's das so einfach nicht mehr. Aus welchem Grund auch immer, ja, da gab's ja schon irgendwie einen relativ harten Cut dann plötzlich nach dem WM-Sieg 2014.
Es ist ja auch so, es hat halt auch dieses, ich glaube, das spielt wieder sehr in die Aussage von Oliver Kahn rein. Wenn du das nicht transportieren kannst, das heißt, wenn du nicht hinstehst und wenn du nicht gewinnst und wenn du nicht auf gewisse Dinge verzichtest, dann sehen die Menschen, naja, also die haben sich jetzt da über die Unterkunft beschwert und da waren alle 2 Tage die und eigentlich muss ich ja gar nicht so viel dafür machen, wenn ich jetzt Fußballspieler werden will. Und ach, jetzt waren da auch noch Kakerlaken in dem tollen 5-Sterne-Hotel und es geht ja alles gar nicht. Und also ich glaube, du kannst halt auch den Fußball an sich und das, was Sport eigentlich so ein bisschen verkörpern soll, auch in der Gesellschaft, gar nicht so richtig weitergeben, wenn man dauernd, wie du sagst, immer so Nebengeräusche hat und alle sind immer so. Oh ja, die sind alle immer so arm dran, gell?
Ja, das stimmt,
Aber
absolut, absolut. Und natürlich ist es schon auch so, nur der Erfolg gibt dir zum Schluss recht. Das ist einfach so.
absolut.
Und der fehlt halt
Wo wir
leider
beim
seit vielen Jahren.
den USA fehlt der Erfolg im Moment nicht. Sind die mittlerweile schon fast
Nee.
der heimliche Gewinner der Weltmeisterschaft? Das ist ja der Wahnsinn. Also trotz dieser roten Karte für dieses schlimme, schlimme Foul, aber das ist ja absolut, ich habe noch kein Spiel gesehen bisher von den USA, aber die können ja völlig ausflippen eigentlich, oder?
Das stimmt, ja. Finde ich irgendwie auch sehr, sehr interessant, das hier mal mitzuerleben. Also sowohl die Mexikaner haben ja wirklich jetzt auch einen Erfolg, glaube noch kein Gegentor bei der Fußball-Weltmeisterschaft bekommen. Die Kanadier stehen im Achtelfinale, die USA jetzt auch gestern mit einem sensationellen 2:0-Sieg. Und ehrlicherweise, also klar, jetzt gestern bei dem Spiel, das Stadion war ausverkauft. Ich glaube, die haben in Seattle gespielt, wenn ich es richtig weiß. Da darf man mich jetzt aber nicht drauf festnageln. Auf jeden Fall irgendwo an der Westküste. Ich glaube, die Stimmung war schon gut, so was man gesehen hat. Ob
In
da,
San
also,
Francisco haben sie
ob
gespielt.
das im Rest, in San Francisco, okay. Ob man, dass aber der Rest des Landes dann immer so euphorisch wahrnimmt, wie wir uns das vielleicht auch als Europäer denken, weiß ich nicht. Ich war gestern am Times Square. Nochmal kurz. Es war kurz nach 20 Uhr. Hat gerade Amerika angefangen zu spielen. Das hat da kein Mensch interessiert. Es war wirklich brutal. Wir mussten erst mal gucken, dann irgendwie in der Kicker-Ecke, ob die Amerikaner überhaupt schon gespielt, ob die schon spielen. Nirgendwo ein Public Viewing, keiner mit Amerika-Kleidung, nichts. Das ging da zu wie immer. Irgendwie, es waren ein paar brasilianische Fans da, irgendwas, aber es gab nirgendwo, wo man sagt irgendwie, dass man in Bars gegangen ist, dass irgendwo großes Spiel gelaufen ist. Klar, aus so ein paar paar Seitenstraßen oder ein paar Fernseher sind gelaufen. Das war jetzt aber nicht so, wie man sich das bei uns vorstellen würde, wenn man eine Heim-WM hat und dann spielt irgendwie Deutschland im 16. Finale zu Hause. Dann wären wahrscheinlich die Straßen gefühlt bei uns leer gewesen. Und jeder hätte irgendwie, wäre irgendwie vorm Fernseher gewesen. Die am Berliner Brandenburger Tor wären wahrscheinlich, keine Ahnung, eine halbe Million Menschen gestanden, gefühlt. Das war schon ganz, ganz anders. Also diese Fußballstimmung im Land oder jetzt vor allem, sag ich mal, in New York, aber auch nachher in Houston oder in Kansas, wo ich war, kann ich noch nicht so wahrnehmen oder kann ich nicht so wahrnehmen, wie das vielleicht bei anderen Turnieren in Europa schon war, wo ich dabei war. Das mag mit Sicherheit einfach auch an dem liegen, wie die USA den Sport feiert, weil sie auch einfach anderen Sport feiern, weil einfach Fußball normalerweise nicht die Hauptsportart ist. Aber es ist schon sehr, sehr interessant zu sehen. Klar kriegst du überall mit, dass WM ist, wenn ich überlege, dass da irgendwie der Messi am Times Square mit irgendwelcher Werbung hängt, dann macht da irgendwelche Getränkehersteller, die FIFA-Partner sind, machen Werbung. Die WM ist schon so ein bisschen präsent. Überall kann man irgendwelche gefälschten Trikots kaufen bei irgendwelchen Straßenhändlern. Aber das war's dann auch irgendwie recht schnell, wenn man sich dann umschaut und nach Sachen für die WM sucht. Irgendwie so ein bisschen paradox. Und auf der anderen Seite liefern die Amerikaner so ab, werden hier vielleicht zum heimlichen Titelfavoriten schon fast erklärt. Ja, wie gesagt, und so richtig interessieren tut's eigentlich, zumindest in New York hier, wie ich das so sehe, noch keinen.
Naja, es ist halt, wie du selber schon gesagt hast, Fußball ist nicht so groß in Amerika. Es interessiert halt
Gar
einfach
nicht.
nicht. Wenn das mit American Football wäre, dann würde wahrscheinlich die ganze Stadt oder Basketball, so wie vor 2 Wochen, dann würdest du das wahrscheinlich schon in der ganzen Stadt sehen. Aber es kommt natürlich schon auch noch dazu, dass sich das in so einem großen Land mit so vielen, vielen Menschen oder auch in so einer großen Stadt mit so vielen, vielen Menschen viel, viel mehr verläuft, glaube ich, das verwässert sich noch viel, viel deutlicher. Und dann haben wir ja den 4. Juli vor der Tür stehen. Das heißt, das ist
Das
natürlich ein
stimmt,
riesen,
ja.
riesen Ding für die Amis. Der 4. Juli, und jetzt sind jetzt in diesem Jahr auch noch 250 Jahre, das ist riesengroß. Und die feiern das unglaublich. Also ich bin total gespannt, wie du in deiner 4. Juli-Kluft nachher aussiehst, Tom. Ich erwarte ein Foto, wie du am Independence Day dich als heimlicher US-Amerikaner entpuppst, weil das wird schon krass werden, glaube ich. Ich beneide dich ein bisschen. Ich wäre gerne beim Rodeo am 3. Juli, weil die sind sehr, sehr häufig dann auch gefragt während dem Independence Day Wochenende. Also ich bin gespannt, was du zu berichten hast über den 4. Juli.
Ja, da bin ich tatsächlich auch mal gespannt, weil wir am 4. Juli ja selber in Philadelphia dann sind. Da sind wir ja gar nicht in New York, weil da ja dann das nächste oder das erste Achtelfinale oder eines der ersten Achtelfinals stattfindet, wo ja
Das,
normalerweise die
was
Deutschen auch
Deutschland
mitgespielt
hätte
hätten.
spielen sollen, ja.
Genau. Ja, ich bin mal gespannt, aber das ist natürlich schon richtig, ja. Du hast den 4. Juli, du hast ganz, ganz viele andere Riesen-Events, Riesensachen irgendwie, die da in New York noch parallel laufen. Und ja, Fußball ist einfach nicht die Sportart Nummer eins. Also vor 2 Wochen, ich habe mit einem Redakteur da mal gesprochen bei uns, mit dem Deutschen, der am Times Square war, als die Knicks dann gewonnen haben. Da wurde er tatsächlich von sowohl der Polizei als auch von Passanten mehr oder weniger eigentlich aufgefordert, hier jetzt mal schnellstmöglich zu gehen, weil wenn hier tatsächlich gleich der Schlusspfiff ist des Spiels, dann werden auch mit starken Ausschreitungen gerechnet.
Oh.
Ist ja dann auch so passiert tatsächlich. Also es wurden ja auch, keine Ahnung, irgendwelche Sachen kaputt gemacht, etc. pp. Jetzt nicht ganz so schlimm wie damals, wo Paris zum Beispiel die Champions League gewonnen hat. Da hat man ja auch viele, viele schlimme Sachen gelesen und gesehen dann aus Paris, was wieder danach randaliert wurde. Aber das war irgendwie ein ganz anderer Umgang, wie jetzt dieses Spiel. So richtig, wie gesagt, interessiert hat es da jetzt erstmal keinen. Weiß natürlich nicht, ob das dann auch noch so ist, wenn dann die Amerikaner tatsächlich mal im WM-Finale stehen sollten. Dann wird das Land da vielleicht auch mal noch mal ein bisschen hellhöriger, aber dadurch, dass es so viele andere Sachen, Themen gibt, sei das der 4. Juli, sei das eine Hochzeit von Taylor Swift, die hier gerade alle irgendwie noch umtreibt, sei das irgendwelche anderen Themen rund um Basketball, Football etc. pp. Ja, da ist der Fußball manchmal doch vielleicht in Amerika mehr eine Randerscheinung, als wir uns das in Europa vorstellen können.
Und wer ist jetzt dein heimlicher Favorit? Wer ist dein, für wen cheerst du denn jetzt? Ich bin noch so ein bisschen unentschieden, für wen ich mich jetzt so richtig, weiß ich nicht.
Für wen du dich entscheiden solltest. Ja, wir haben gestern mal den WM-Baum uns angeschaut. Also jetzt mal rein nüchtern betrachtet, glaube ich, dass die Argentinier sehr gute Chancen haben, zumindest mal in ein Halbfinale oder Finale zu kommen. Genauso wie dann irgendwie die Franzosen und eventuell die Spanier, weil die dann auf der anderen Seite des Turnierbaums zusammenlaufen. Ja, ich bin mal gespannt. Die Engländer haben sich gestern auch nicht mit Ruhm bekleckert. Mein Favorit sind, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass es zu einer Neuauflage des Finals von 2022 kommt. Argentinien gegen Frankreich. Oder Frankreich,
Ja.
Argentinien.
Ja. So könnte ich es mir tatsächlich auch vorstellen.
Und
Ich
dann bin ich
glaube, dass das
gespannt,
relativ nahe liegt, ja.
ob dann Frankreich sich für das verlorene Finale 22 revanchieren kann.
Ich weiß nicht, ich hatte so, Belgien hatte ich auch so ein bisschen auf dem Zettel und war tatsächlich auch ganz angetan von der Art und Weise, wie sie das Spiel gestern noch gedreht haben. So, da
Ja,
hast du
Belgien
dann
ist auch
wirklich
so ein
gemerkt,
Phänomen, oder? Belgien hat
ja, voll.
irgendwie, Belgien hat immer jeder irgendwie auf dem Zettel, nie so richtig und irgendwie dann mal geht's besser, mal geht's schlechter. Sie laufen immer so ein bisschen unterm Radar, aber unterschätzen darf man sie halt auch nicht. Ich meine, auch gestern sind da bis zu 85. Minute irgendwie 2-0 hinten. Ich habe das Spiel nicht gesehen, ich kann nicht einschätzen, ob das verdient war oder nicht, aber das dann nochmal so zu drehen, das zeugt auch schon irgendwo von Charakter, ja.
Ja, ich würde sagen, es war verdient. Ich habe das Spiel gesehen. Es war doch verdient, dass sie 0-2 hinten lagen. Fand es dann aber umso bemerkenswerter. Und das war halt auch das, sie haben genau das auf den Platz gebracht, was Deutschland halt nicht auf den Platz gebracht hat. Bei denen hast du so richtig gemerkt, die wollen, die wollen, die wollen. Und dann fiel halt auch einfach noch das Siegtor. Und es war wirklich, wirklich toll. Du hast mich ganz am Anfang mal gefragt, ob es ein Spiel geben wird, für das ich morgens um 3 aufstehen werde. Es ist in der Tat
Ja.
so, dass am 7. Juli, am 6. Juli, 7. Juli meiner Zeit, 6. Juli deiner Zeit, morgens um 2 die USA gegen Belgien spielen werden. Vielleicht wird das das erste Spiel,
Und
für
da
das
wird
ich
sich
aufstehen
Debbie
werde.
Dobratzen Wecker stellen.
Das ist, wobei 2 Uhr, das ist auch so
Und
eine Uhrzeit, da bleibt man
dann ist
eher
die
wach.
WM. Das stimmt. Und dann ist die WM tatsächlich im Hause Dobratz auch angekommen. Dann waren
Ja.
auch richtig Opfer gebracht.
Vor allem, darf ich aus dem Nähkästchen plaudern, nehme ich am 7. Juli einen Podcast für die Stimme des Sports auf mit Daria Varfolomeev. Also, das wird ein Riesenopfer, das ich da bringen werde,
Oh.
nämlich verschlafen zum Podcast mit Daria
Ja.
Varfolomeev zu kommen.
Ja, das machst du schon. Da muss man dann auch einfach mal, ja, Opfer bringen.
So, Verzicht.
Eben.
Nun denn, Tom. Wann hören wir uns wieder?
Nun denn. Wann hören wir uns wieder? Na, ich würde mal sagen, spätestens nach den Achtelfinals, um mal zu schauen, ob immer noch irgendwie die Franzosen dabei sind, die Argentinier dabei sind, die ja noch gegen die Kapverde spielen. Bin ich auch mal sehr gespannt, wie das Spiel wird. Und dann schauen wir mal, ob die Fußballstimmung so nach und nach sich auch in Amerika breit macht, wenn dann auch weiterhin ein Erfolg der der Amerikaner sich einstellt.
Ich bin
Ich werde
gespannt,
berichten.
wie der Independence Day läuft und freue mich, dass du wieder bei mir warst.
Ja, freue mich auch. Vielen Dank.
Und dann?
Ich wünsche dir eine gute Zeit. Viel Spaß weiterhin beim Spiele schauen.
Vielen Dank, viel
Und
Spaß
dann
weiterhin in Amerika.
hören wir uns wieder.
Vielen Dank für deine tolle Kolumne,
Danke.
die man auch auf sportregionstuttgart.de verfolgen kann.
Sehr gerne. Ja, da werde ich jetzt auch noch mal über diese ganzen Fangeschichten und Stimmung im Land schreiben. Deshalb war das bei mir auch sehr präsent jetzt heute noch, weil ich
Ja.
mich damit mal ein bisschen auseinandergesetzt habe oder mir das mal angeschaut habe. Genau.
Super, dann danke dir
Dann
und bis zum nächsten Mal.
gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.